wir schwärmen gleich schon am Anfang der Folge ein bisschen über die Location, aber jetzt wird es hier gerade auch noch warm am Spreeufer. Das ist
wunderschön.
Also wirklich die schönste Folge frisch geschwebeltes Kölsch, die wir zwei zumindest jemals aufgenommen haben. Für euch, wo auch immer ihr sie hört. Also vielleicht, wenn ihr irgendwo auf dem Berg seid oder so, dann kann es ja auch nett werden von der Aussicht. Aber wir sind wieder da und haben ein bisschen Ausblick gewagt in die Bundesliga-Saison.
Ja, aber keine Angst, auch wenn ich quasi relativ früh, glaube ich, in der Folge erzählt habe, dass wir heute viel Fußball machen. Es ist hinten raus viel Fußball geworden.
Ich glaube, es ist 50-50 aus Fußball und nicht Fußball.
Glaube ich auch, weil wir haben uns gerade zu Beginn natürlich über die German Beach in Berlin unterhalten, haben hinten raus so ein bisschen unser NFL-Draft nochmal aufleben lassen. Wir hatten eine sehr, sehr lustige Zeit während dem Draft, also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ich möchte eigentlich gar nicht unseren wunderschönen Spot hier an der Spree verlassen.
Musst du nicht.
Ich kann hier auch einfach noch ein bisschen sitzen bleiben.
Wir können hier ja noch irgendwie Mittagessen machen oder so. Aber naja, euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit der Folge. Es sind ein paar Hot Takes in Richtung Bundesliga dabei. Have fun.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Donnerstag 12:38, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Jetzt habt ihr leider den Moment verpasst, in dem sich Bengt sein frisches und kühles Red Bull aufgemacht hat, weil...
Es gibt noch andere tolle Energy Drink. Dieser Podcast ist nicht Red Bull gesponsert.
Wie ansonsten viele Sportarten. Aber ey, Red Bull, wenn ihr Lust habt, einen der Top 53 Sportpodcasts in Deutschland zu sponsern, kommt dran.
Immer eine gute Idee. Aber nein, Red Bull fliegt halt auf dem Eventgelände rum, deswegen ich bin sonst... Ja doch, komm, nee, ich geh auf Gegenwerbung. Ich bin sonst der Kongstrong-Typ. Ist okay.
Alles klar, perfekt. Ja. Guter Start in diesem Podcast, den wir aufnehmen in der wahrscheinlich besten Location, in der wir jemals einen Podcast aufgenommen haben. Bengt hat gerade schon gesagt, irgendwie mangels Alternativen, weil die Alternativen waren unser Studio S bei uns in Düsseldorf, mein Kinderzimmer, deine Wohnung, dein Wohnzimmer.
Ja.
Ansonsten...
Und Tonkammer hatten wir noch.
Stimmt, ja.
Aber nee, dein Kinderzimmer ist, glaube ich, auf der 2.
Ey, nichts gegen mein Kinderzimmer, aber das
ist
kann
ja
leider...
Ist ja auf der 2, hallo? Kommt hier nicht dran.
Aber nee, wir sitzen nämlich, also ihr könnt es leider nicht sehen, wir sitzen am Ufer der Spree, im Schatten, bei strahlendem Sonnenschein. Es ist eine Idylle. Wir sind quasi bei der German Beach Tour in Berlin, haben uns so ein bisschen abseits des Geländes hingesetzt, um mit euch einmal zum einen ein bisschen zurückzublicken, was die letzten 2 Wochen passiert ist, weil wir ja wieder eine kleine Pause eingeschoben haben, aber natürlich auch vorauszublicken. Heute viel Fußball schon mal. Vorwarnung an alle Hater, weil die Bundesliga geht los.
Ach, muss okay sein. Also gerade heute, wir sind T-1 vor Bundesliga-Start. War mir nicht so bewusst, dass wir schon wieder so nah dran sind an Bundesliga, aber... Erstmal grundsätzlich, wir versuchen es hier natürlich alles ein bisschen abzuklappern, aber mein Gott, so in einer Stunde gehst du nicht in die Tiefe bei jedem Verein. Ich habe gestern und heute auch von meinem Bundesliga-Podcast eine ausführlichere Preseason-Vorschau gedroppt. Das heißt, da könnt ihr sonst vorbeischauen, wenn ihr es ein bisschen ausführlicher haben wollt. Aber ja, ansonsten muss ich schon sagen, ich habe die letzten Tage hier verbracht, hier auf dem Eventgelände, war echt viel hier. Auch da mangels Alternativen, weil...
Aber in Berlin mangels Alternativen im Sommer? Fühlt sich irgendwie falsch an.
Deswegen wollte ich da gerade drauf hinaus. Tut mir leid, liebe Berliner, aber das ist überhaupt nicht meine Stadt. Also Berlin ist es wirklich gar nicht für mich. Es ist viel zu groß, viel zu abgefuckt. Berlin ist schon echt abgefuckt an vielen Ecken. Und da muss ich halt schon sagen... holt mich nicht vollends ab. So, und da haben wir dann schon hier immer ein bisschen gepeppert, ein bisschen Beachvolleyball gedaddelt, ein, zwei Mal Paddel gespielt. Und das war echt nice. Also dafür ist das GBT-Eventgelände hier wirklich geil. So, wir haben ja auch unseren abgesperrten Bereich hier hinten. Da kannst du dann noch hingehen und hast dann deine Ruhe von den anderen Menschen. Also da muss ich schon sagen, das hat hier enormes Potenzial.
Ich finde die Location auch eigentlich... Zumindest, wenn man sie jetzt mal vielleicht mit der anderen Berlin-Location vergleicht, sie ist halt ein bisschen, natürlich ist sie abgelegen. Ich verstehe den Hate, weil auch Kommentare im Discord kamen, ey, ihr geht in eine Großstadt wie Berlin und ihr schafft es trotzdem, dass das Ganze von den Öffentlichen so schlecht angebunden ist.
Ja, musst du erstmal hinkriegen.
Genau, so Leistung. Aber wenn du dann mal hier bist, dann ist es wirklich wunderschön und da lasse ich auch nichts dran kommen. Ich meine, wir sind wirklich direkt am Spreeufer. Man hat hier schon dann auch ein bisschen seine Ruhe, wenn man Ruhe haben will. Du kannst aber quasi auch wieder direkt in die Meute gehen. Du kannst Beachvolleyball spielen, du kannst Paddel zocken.
Ja.
Also hast hier wirklich viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, eine gute Zeit zu haben. Und deswegen...
Ey, und ich sag auch ganz ehrlich, was willst du mehr? Weil so, du bist hier echt auch trotzdem noch gut angebunden. So, du bist immer noch in Berlin.
Wir reden immer, ich wollte gerade sagen, ja, wir sind 20 Minuten bis am Ostkreuz, dann bist du auch schnell
ja,
in der Stadt.
Ja, ja, so hol dir halt ein Hotel, was in der Mitte zwischen Location und Alexanderplatz geht. Ja. Wenn du unbedingt nochmal Checkpoint Charlie sehen willst. So, ja, dann geh da halt hin. Ich muss halt sagen, so, ich war einmal in Berlin, hab mir halt alles angeguckt. So, und was soll ich jetzt noch fünfmal zu den Sehenswürdigkeiten?
Du warst davor erst einmal in Berlin?
Ja, ich glaube schon eins, zweimal, aber einmal.
Aber jetzt so, quasi so einmal die... Also diese Touri-Spots.
Ja, ja. Ja, musste ja auch machen. So.
Ach, dafür ist es, wollte ich gerade sagen.
Für einmal ist ja auch cool und für einmal ist auch wichtig, sage ich. So, weil Berlin ist ja auch historisch belegte Stadt. So, und
ja, ich finde Berlin sogar, also aus historischer Sicht, oder wenn ich jetzt hier quasi aus, na sagen wir mal, ey, als Deutscher finde ich schon, kannst deine Hauptstadt schon mal ein bisschen kennenlernen.
Safe.
Also musst du für mich ja auch mal so ein bisschen kennenlernen. Da finde ich Berlin extrem interessant.
Ja.
Ich finde den Take, den du vorhin über Berlin gesagt hast, dass es einfach zu groß ist. Zum Leben wäre es für mich ja auch überhaupt nichts. Aber das hatte ich auch schon mal bei Hamburg. Ich kann mit diesen Riesenstädten einfach nichts anfangen. Aber gerade wenn du jetzt hier sagst, ey, okay, du guckst dir 3-4 Tage Berlin an und bist jetzt in einer also Ausgangslage, wo du sagst, du hast doch Lust, ein bisschen was zu sehen, dann sage ich, es ist eine der Städte, wo du wirklich extrem viel Geschichte auch einfach aufsaugen kannst. Weil das finde ich ja schon hier, du läufst durch die Stadt und du siehst ja quasi noch diese einzelnen geschichtlichen Orte, wie zum Beispiel Checkpoint Charlie, siehst die Mauer und all das Ganze. Und das finde ich extrem interessant, das kriegst du in anderen deutschen Städten jetzt nicht so sofort einfach offen zu sehen.
Ja, ja, absolut. So, aber muss halt sagen, das kenne ich jetzt schon. So, das habe ich mir bei meinen vorherigen Berlin-Besuchen angeguckt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, pff, geil, endlich wieder Berlin, endlich wieder 3-4 Tage Zeit, mal alles zu entdecken. Wobei es für mich ja auch nicht mal 3-4 Tage waren. Ne? Also wir hatten bis Sonntag GBT, aber Sonntagmittag bin ich ja schon abgehauen. Diejenigen, die on venue waren, die werden es vielleicht mitbekommen haben.
Das musst du mal. Du bist nämlich wirklich quasi der Jet-Setter gewesen.
Ja, aber Work-Life-Balance-Jet-Setter. Also Sonntag hier in Berlin losgeballert. Dann runter nach München, da hatten wir einen Werbedreh mit der Allianz, den durfte ich begleiten und betreuen, werde ich jetzt mal noch nicht zu viel spoilern, aber wird in naher Zukunft echt cooles Material kommen, also war ein wirklich geiler Dreh, hat sehr viel Spaß gemacht und dann Montagnachmittag wieder zurück nach Berlin. So, wir sind halt erstmal so um 19 Uhr in München angekommen und dann musste ich aber noch echt viele Sachen für diesen Dreh vorbereiten,
ja,
weil ein paar von den Utensilien halt noch in Düsseldorf waren und dann mit nach München gekommen sind. Und ich glaube, ich habe mich gerade eben versprochen und habe gesagt, in Berlin angekommen, aber um 7 in
die Leute
in
wissen,
angekommen.
Was du meinst. Ja.
Ja, und ich bin wirklich bis Mitternacht nicht fertig geworden. Problem dabei war, wir mussten um 5 wieder los. So, wir mussten morgens um 5 aufstehen, weil Drehbeginn war um 7.30 Uhr. Und dann musst du dich halt irgendwie fertig machen, morgens überhaupt erstmal fit werden. Dann haben wir bis um 12 gedreht, dann bis um 3 in einem Biergarten gesessen, weil wir nicht gewusst haben, wann wir den Zug zurückbuchen sollten. Sind auch nochmal sicher gegangen, haben ihn um 3:45 genommen. Und dann um 20 Uhr waren wir wieder in Berlin. Also es hat sich angefühlt, als wären wir 3 Tage in München gewesen, aber es waren tatsächlich deutlich weniger als 24 Stunden. Aber war eine wilde Reise, hat sich aber auch gelohnt, muss ich sagen. War schon echt cool. Ja, und dann gestern und vorgestern aber auch wirklich mal genutzt, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und dafür ist das Eventgelände hier wirklich nice. Und ich weiß gar nicht, ob du das auch schon wusstest. Es ist ja so ein Milliardär hier, der das Gebiet gekauft hat und der auch wirklich große Pläne damit hat. Ne? Also ich glaube, da können wir noch nicht alles spoilern, was der hier vorhat, aber der Typ spielt wirklich SimCity in Real Life und das finde ich so geil. Das ist wirklich das Beste, was du machen kannst, nachdem du natürlich versucht hast, den Welthunger zu beenden, aber wenn du dann echt einfach nur Spielgeld hast, mit dem du rumwerfen kannst, dann hol dir halt irgendwie ein Freizeitparadies, mach dir irgendwie ein Freizeitparadies auf und baust dir so auf, wie du Bock hast. Und das hat der Typ vor. So, und ich bin wirklich gespannt, was dabei draus wird und hab die Hoffnung, dass wir da die nächsten Jahre dabei sind, wie das hier alles entsteht.
Ich dachte, du sagst, ich hab die Hoffnung, dass ich auch irgendwann mal in die Situation komme
ja
und mit meinen Milliarden um mich schmeißen kann.
Ja, dann bin ich aber sowas von in Norwegen. Dann verpisse ich mich irgendwo ins Hinterland und mach da eine Hundefarm auf.
Ja, gut. Ja, komm zu Spontan, haben sie gesagt, und arbeite an deiner Work-Life-Balance, haben sie gesagt.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich hatte die letzten 3 Tage wirklich eine herausragende Work-Life-Balance. Während ihr mal locht habt, bin ich 2 Tage zu meiner Family hoch an die Küste gefahren. Die haben da Urlaub gemacht. Wir haben 3 Tage so ein Bungalow gehabt. Ich habe meinen Laptop wirklich extrem selten aufgeklappt, muss ich sagen.
Zu Recht auch.
Und habe das auch mal sehr genossen. Deswegen freue ich mich jetzt aber, dass es nochmal losgeht. Das ist quasi auch schon Endspurt, wenn wir mal den Spontan-Sommer nehmen. Wir haben jetzt noch einmal Berlin vor uns. Dann ist so ein halbes Wochenende Pause. Dann ist Timmendorf Und dann geht auch für mich bald schon wieder die Hallensaison los. Deswegen muss man die Zeit jetzt nutzen und genießen.
Boah, wie ist für dich gerade so der Eindruck Richtung Ende des Sommers? Vergleich mal mit letztem Sommer.
Ist schwierig zu vergleichen. Sommer, da lag ich zu Hause mit meiner kaputten Schulter. Deswegen.
Ja, aber du lagst letzten Sommer zu Hause mit der kaputten Schulter und es war eine Europameisterschaft im eigenen Land. So, und ich finde, die Sommer fühlen sich grundverschieden an. Also auch von der Länge. Findest du, dieser Sommer war kürzer oder länger als der letzte?
Für mich ist der letzte Sommer, der ging für mich nur bis zum 12. Juli und ab da, also quasi wirklich, der ging
bis
so lange.
Bis zum 5. Juli, das wäre gegen Spanien raus. Da ist das Korea zum Staatsfeind Nummer 1 geworden.
Mit dem Ende der Europameisterschaft, als ich mir meine Schulter kaputt gemacht habe, danach war für mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich Sommer. Deswegen fühlt sich der natürlich deutlich besser und deutlich länger an, auch wenn du mir jetzt was anderes sagen wirst.
Ja, also ich bin mir gar nicht so sicher, weil, keine Ahnung, es ist dann schon immer so ein Zwischending von, es passiert so viel, dass du den Überblick verlierst und es dann ratzfatz vorbei ist, weil dann Event auf Event auf Event auf Event kommt und du erlebst so viel, dass es sich wie eine Ewigkeit anfühlt. So, und das ist...
Ja, vor allem du hast extrem viel. Vor allem für dich war der letzte Sommer nochmal auf eine außergewöhnliche Art und Weise verschieden zu dem, was jetzt dieses Jahr passiert ist.
Ja.
Weil ansonsten sage ich dir, ich fand von den GBT Tourstops, um jetzt gleich auch mal so ein bisschen die Biege zu kriegen und ein bisschen über Berlin zu sprechen, finde ich, ich habe Kühlungsborn nicht miterlebt, aber viele spiegeln ja, dass sie sich in Berlin dann doch nochmal ein bisschen wohler fühlen, weil der Kühlungsborn-Stop schon irgendwie nochmal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, hinten runtergefallen ist, aber da war jetzt nicht so dieses kranke Spotlight drauf und ich finde, dass das in Berlin hier schon anders ist, deswegen, so was ich mitbekomme, ist glaube ich schon so, viele sagen, ey, 2025 Toursommer kann sich richtig sehen lassen.
Kann sich richtig sehen lassen, auf jeden Fall, aber ja, nee, ich mache jetzt nicht den Fehler und werde sie vergleichen. Ich werde nicht 2024 und 2025 vergleichen.
Und den Vergleich wirst, also der ist bei dir auch unfair, dass du da immer zu einem wahrscheinlich zu einer Biased-Antwort kommen wirst, ist ja auch normal.
Ja, das ist so. Aber nee, war schon ein geiler Toursommer und ich freue mich jetzt auch aufs Staffelfinale GBT und dann auf Season-Explosion Timmendorf. Also das wird schon wirklich nice.
Oh, ja.
Dazwischen habe ich tatsächlich nochmal ein freies Wochenende. Das freut mich auch sehr. Also ich glaube, ich hatte diesen Sommer 3 freie Wochenenden. Das war schon viel. Also das war cool. Und jetzt am freien Wochenende schnappen wir uns die Jungs und fahren auf eine Hütte. Irgendwo in Rheinland-Pfalz, in Hessen, keine Ahnung wo. Ich habe nur die Adresse und ich werde die komplett blind ins Navi eintippen und losfahren. Keine Ahnung, wo ich bin. Ihr könnt mich auch 3 Tage nicht erreichen. Also da ist wirklich Flugmodus an, Mittelfinger hoch. Und dann bin ich hier aber mal sowas von weg fürs ganze Wochenende. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Und da dann nochmal Energie tanken für Timmendorf, weil wird legendär. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Letztes Mal Timmendorf,
muss sein. Und ich habe, wie gesagt, ich werde beim auf den Sonntag in Timmendorf quasi 25. Also ich verabschiede mich mit Geburtstag dann aus, ich glaube, 30 Jahre Timmendorf. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Episode. Lass uns einmal kurz auf Berlin eins zurückblicken. Sportlich wollen wir es jetzt gar nicht so tief machen. Ich finde aber so
kann
von...
Kann ich auch gar nicht tatsächlich. Also,
du hast ja den Sonntag nicht mal mehr wirklich mitbekommen.
Ich habe den Sonntag nicht mitbekommen und in meiner Rolle, ich gucke ja auch nicht so viel Sport, wenn ich da oben stehe. Ne? Also wenn ich da oben stehe und unten ein Spiel ist, ich gucke ja auch immer ein bisschen mehr drum, was außenrum passiert.
Ja.
Und habe echt gar nicht so viel Sportliches mitbekommen vom letzten Wochenende.
Wobei, ich muss da trotzdem schon nochmal einhaken, weil du den Sonntag auch nicht mitbekommen hast, weil ich war ja derjenige, der sich Donnerstag, Freitag so ein bisschen schützend vor die Berliner Crowd gestellt hat und meinte, ey, im Chat ging es dann schon relativ schnell ja auch los. In Berlin wurde so toll angekündigt und so hochgehypt. Und da muss man ehrlich sagen, Donnerstag, Freitag war schon auch crowdtechnisch mau. Samstag haben sie auch ein bisschen gebraucht. Aber ich einfach fand auch, weil das Wetter extrem fordernd war für eine Crowd,
es war
einfach
schwer.
Zu heiß, da dann wirklich was zu machen. Und deswegen finde ich spannend, weil du den Sonntag ja gar nicht live miterlebt hast. Und ich sage echt, die Berliner Crowd hat sich am Sonntag sowas von rehabilitiert.
Krass.
Also den Samstag haben sie, und mein Gott, da muss man jetzt auch nicht irgendwie um den heißen Brei drum rumreden, da kommen sie leider nicht an Düsseldorf und München ran.
Aber Samstag war gut. Also Freitag war viel zu heiß, Freitag war dieser 33-Grad-Tag, aber Samstag waren es so 25, 26 Grad, wo ich morgens noch ein bisschen rumgeheult habe, dass ich hier mit einem T-Shirt rumgerannt bin und es nur 18 Grad war und mir kalt war. So den Tag über war es schon okay, nices Wetter und ab 15, 16, 17 Uhr ist die Crowd auch aufgewacht.
Genau, also aber da haben sie einfach ein bisschen gebraucht und deswegen dachte ich, aber der Sonntag ist ja auf der GBT eher immer so ein bisschen verhalten und ich dachte ja gerade bei Berlin, ne, weil die Samstagabend Aftershow-Party ging auch relativ lang da hinten in unserem Techno-Bunker und dann muss ich ehrlich meinen Hut ziehen, Sonntag, gerade bei den beiden Finalspielen, also sowohl Frauen als auch Männer, war die Crowd da. Natürlich auch Heimspiel für Melli und Nele, das pusht immer nochmal, aber auch bei den Sagis gegen die Ösis war wirklich gute Stimmung, wo ich ehrlich da nicht mehr mit gerechnet hätte.
Ja, okay, immerhin. Also gut, Finale ist ja schon, es schiebt dann ja schon auch einfach immer noch ein bisschen und der Heimvorteil, der peitscht dann ja auch einfach nochmal an. Ne? Wie war es, Finale? Horst Pristauz, ich lasse die Hosen runter. Kannte ich vorher nicht. Also wusste ich wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ja, du, aber ich bin halt im internationalen Beachvolleyball gar nicht drin. Also ich kenne wirklich ein paar internationale Teams. Meistens sind es die bei uns mal auf der Tour gespielt hat. Bernd Mohl, Pirosit, Schweiner, das sind ja alles Weltteams.
Ich suche gerade nach einem guten Vergleich, aber Alex Horst ist für Österreich, wenn du jetzt mal Sportarten übergreifend machst, schon so, also so ein David Alaba, ne?
Ja, also vom
Standing her.
Ja, ich habe schon mitbekommen, dass er österreichischer Beachvolleyball-Goat ist. Ja. Also, ist schon fair, er ist für Österreich, ist er für Österreich das, was Roger für die Schweiz ist?
Ja gut, das ist da, also dafür spielt er leider die falsche Sportart, aber der ist auf jeden Fall ein absoluter A-List an dieser Sportart, aber nee, auch, also am Ende finde ich verdient das Turnier gewonnen. Storyline ist für mich trotzdem wieder bei den Damen, dass es Melli und Nele nochmal schaffen, ein Turnier dieses Jahr zu gewinnen. Und also warum denn nicht noch ein drittes Turnier? No. Vor allem auch, ich fand dieses Melli gerne, ich habe ihr das einfach ehrlich abgekauft. Die hat schon so viele Turniere gespielt, aber einfach mal jetzt im Herbst ihrer Karriere nochmal so ein ehrliches Heimspiel einfach zu haben, wo die Leute wegen dir da sind, wo die Leute deinen Namen rufen, das muss sich so gut anfühlen. Und dass sie es dann schaffen, dieses Turnier zu gewinnen, das hat sich schon irgendwie richtig angefühlt.
Aber ich finde, es hat sich auch ein bisschen abgezeichnet.
Also, ja, voll.
Weil in München haben wir es ja einmal erlebt. Da war Melli ja stehen K.O. und dann hat die Crowd zweimal ihren Namen gerufen und das hat sie sowas von aus dem Sumpf geholt, meinte sie danach ja auch im Interview. Ne? Das wirkt übrigens besser als jede Cola, wenn ihr hier immer noch mal einmal anfeuert. Und gut, dass die Berliner dann hier auch ihre Füchsin anfeuern, war auch abzusehen. Und wenn sie dann ihre Leistung noch mal um ein so Vielfaches pushen kann, wie sie das damals in München getan hat, ja, dann gehörst du auch zum Kreis der Favoriten. Und also ich sag mal so, im Fantasy-Game ist man nicht schlecht beraten, wenn man Melli Gernert und Nele Barber dieses Wochenende wieder aufstellt.
Ich glaube, ich werde Melli sogar nehmen als Captain. Ich habe noch nichts eingeloggt, aber für mich ist Melli auch dieses Wochenende in einem Teilnehmerfeld, wo die für mich wieder locker ins Finale gehen können, auch locker einfach nochmal ein Turnier gewinnen können, weil die sind mittlerweile so gut. Ist sie für mich ein No-Brainer, auf jeden Fall mal ins Team zu nehmen.
Meistens, wenn man das denkt, gehen sie 1-2.
Ja, das ist so ein bisschen. Und das ist jetzt, also du sagst das so lachhaft, aber ich denke mir wirklich.
Hey, ich sag das überhaupt nicht lachhaft. München 1, Borger Schieder gehen auf 1, München 2, 1-2.
Dieses zweite Turnier quasi, ein Turniersieg zu bestätigen, ist so schwer. Das ist der einzige Grund, warum ich mich noch nicht so wirklich durchgerungen habe. Aber am Ende, glaube ich, werde ich trotzdem mit Melli gehen. Die wird auch nochmal ein gutes Berlin 2-Turnier spielen. Und dann, sage ich dir ehrlich, bin ich auf dieses Wochenende, wenn wir jetzt mal so einen Mini-Ausblick noch machen, extrem gespannt. Ich finde, das Teilnehmerfeld ist jetzt nicht so, wo du drauf guckst und sagst, wow, oh mein Gott. Aber es ist immer noch für deutsche Tour ein gutes Teilnehmerfeld, aber für mich wide open. Also
ja, absolut.
In sowohl der Männer- als auch in der Damenkonkurrenz.
Und ich fand es letztes Jahr halt auch wide open. Also ich fand es letztes Wochenende auch schon wide open im Frauen- und Männer-Teilnehmerfeld. Gut, aber dann wirst du von deiner Erfahrung belohnt. So, die zahlt sich dann in genau solchen Momenten aus. Und deswegen glaube ich schon, dass es wieder eine gute Chance gibt, dass Melli und Nele hier dann nochmal ordentlich durchladen, konnten zu Hause schlafen, konnten wirklich sich gut erholen. Ich glaube, das kann was geben dieses Wochenende. Da sind wir gespannt. Freue ich mich drauf. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du Melli als Captain in dein Team wählen und sie morgen früh um 9.25 Uhr rauswerfen? Das wird mir gefallen.
Warum das denn?
Hast du mit Melli Paul gemacht und dann hatte sie ein Goethe-Turnier.
Und dann hatte sie plötzlich so ein Monster-Fantasy-Ergebnis.
Hat sie 250 Punkte an einem Tourwochenende geholt.
Ja, nee, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Aber gut, dann ist alles zur GBT in Berlin gesagt. Kommt gerne rum. Wir sind ein bisschen außerhalb, schön im Osten. Das habe ich auch gemerkt. Also wird jetzt nicht funktionieren können, weil Schiller leider krank ist. Mein Herzensverein spielt wirklich 10 Gehminuten von hier entfernt. Samstag 15:30 gegen Union.
Krass.
Ne?
Das ist krass. Und vor allem Saisonauftakt.
Saisonauftakt. Also,
erstes Spiel, wenn es dann so hautnah ist, man hätte da schon Bock.
Und ich sag dir ehrlich, wenn wir in der normalen Besetzung hier wären, also mit allen Vieren, dann hätte ich, glaube ich, auch mal zumindest nachgefragt, ob das denn möglich ist, so 3-4 Spiele zu covern. So geht es leider nicht, weil Janik krank ist. Muss ich ertragen. Aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich quasi so nah am Stadion bin, aber nicht im Stadion bin. Ja.
Vielleicht gehe ich aus Flex hin.
Einfach so, ja, weil ich es kann.
Vielleicht gehe ich hin, um dich ein bisschen zu ärgern. Aber nein. Ja, Fußball ist wieder losgegangen für den einen von uns. Wobei, nee, war für beide von für uns beide echt von uns. Unerfreulich. Also du hast den Supercup verloren.
Ja, und scheiß auf den Supercup.
Ja, und bei mir muss ich sagen, also DFB-Pokal, ne, der ist schon echt schwer zu gewinnen.
Du sagst auch
also,
scheiß auf den DFB-Pokal.
Ich finde, DFB-Pokal ist echt schwieriger zu gewinnen auch als die Champions League, weil die Leistungsdichte ist viel höher. So, du hast echt mehr Favoriten dabei. Und es passiert den größten Teams, dass du mal in der ersten Runde rausgehst. Und das ist überhaupt keine Schande, gegen auch so einen historisch verdienten Club wie Energie Cottbus dann mal mit einer starken Leistung 1-0 zu verlieren. Also, das ist wirklich zum dritten Jahr in Folge, ne? Wir sind zum dritten Jahr in Folge.
Vor allem auch in diesem Jahr als einer von, wie viel, ich glaube, 3 Profi-Clubs, die es tatsächlich geschafft haben. So wenig wie noch nie.
Das ist absolut irre.
Und Hannover 96. Und ich sag dir trotzdem, ich habe das auch Yannick schon gesagt, konzentriert euch auf die Liga im Pokal, mein Gott. Wenn das
Yannick kann sich auf fucking Braunschweig konzentrieren, wirklich. Also, der soll mir abhauen. Wenn ich von dem noch einmal höre, dass er Hannover-Fan ist, dann gibt's ein Ding.
Das ist, wer es nicht checkt, Yannick Schiller ist tatsächlich Hannover 96 und Eintracht Braunschweig Fan und hat trotzdem auch noch zu Hause Bayern München Bettwäsche.
Und dann sagt mir nochmal nach, ich wäre ein Bandwagon Fan, ne? Also sagt mir das ruhig nochmal nach und dann guckt euch den Typen an. Wirklich, also das ist absolut bodenlos. Ja, ich sag halt ehrlich, es ist schon scheiße, weil ich guck gerne Pokal. Ich guck wirklich.
Wem sagst du das?
Ja, ich spreche gerade mit einem Pokalsieger. Ja, aber das ist halt wirklich sehr belastend jetzt zum dritten Jahr in Folge. Aber 96 ist immer ein guter Pick für den Erst- oder Zweitrunden aus. Immer wenn man gegen Favoriten tippen muss, kannst du auf Hannover tippen. Aber ja, Doppelbelastung ist jetzt weg. Jetzt greifen wir die Liga an. So nämlich. Aber Liga angreifen ist ein gutes Thema. Lass mal ein bisschen Richtung Bundesliga gucken. Und mein Gott, man muss, glaube ich, so eine Diskussion eröffnen mit der Meisterfrage. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass nichts an den Bayern vorbeigeht, oder?
Ja, sie ist für mich ähnlich klar beantwortet wie letztes Jahr. Und das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass die Bayern so viel besser geworden sind. Das sind sie nämlich für mich überhaupt nicht.
Nee.
Da haben wir auch schon auch die letzten Episoden drüber gesprochen, dass wir kein Fan sind von der Transferphase der Bayern. Aber ich bin genauso wenig Fan von der Transferphase der anderen Teams. Also da gucke ich in Richtung der Großen, da gucke ich in Richtung von Leverkusen.
Oh, wobei, also Leverkusen war halt gezwungen. Und ich finde, dafür war es okay. Den schlechtesten Transfer, den sie gemacht haben, könnte Erik ten Hag werden. So, weil die haben sich da einen aus Manchester United geholt, der sowieso ja auch in einem turbulenten Club arbeiten musste, aber er jetzt definitiv nicht dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist um den Verein. So, und da bin ich mir noch nicht sicher, ob Leverkusen sich so einen großen Gefallen getan hat. Aber auf der anderen Seite, der hat in Ajax ja schon auch einfach extrem gute Arbeit geleistet. So, und
100%.
Wenn ein Erik ten Hag mal abseits vom internationalen Scheinwerferlicht wieder ein bisschen in Ruhe arbeiten kann, dann glaube ich schon, dass das Potenzial hat. In Madrid willst du nicht gucken, was macht Leverkusen denn gerade eigentlich in der Liga. Aber in Madrid guckst du schon drauf, oh, Man United, die sind gerade 15. geworden. So, es ist einfach ein anderer Club, es ist eine andere Strahlkraft und es kann schon funktionieren.
Aber was heißt denn funktionieren? Wenn sie am Ende Dritter oder Zweiter werden, kannst du auch sagen, dass es funktioniert. Wenn du mich fragst, wird Leverkusen Meister, sage ich, dieses Jahr ist die Wahrscheinlichkeit für mich noch geringer als letztes Jahr. Weil 0,2%. Dafür einfach, also der Kader nicht mehr so dolle ist und nochmal.
Ist auch nicht das Ziel.
Das ist nicht das Ziel, dass Xhaka da irgendwie jetzt von Leverkusen nach Sunderland geht, sage ich auch. Aber gut, wenn das jetzt deine. Also da sind schon ein, zwei Wechsel dabei, die ich nicht wirklich verstehe, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, wofür Leverkusen aber wahrscheinlich gar nichts kann, weil die ja am Ende quasi am kürzeren Hebel sitzen, aber beim BVB genauso. Ich finde auch, dass die Transferphase jetzt nicht super schlecht ist.
Einmal kurz eingeworfen hast du, wo du gerade Xhaka ansprichst, sein Vorstellungsvideo in Sunderland gesehen.
Nee.
Das war wirklich überragend. Da sitzt er, klassisches Social Media Format, sitzt er in der Kabine und soll ein paar Fragen über Sunderland beantworten. Und er kriegt die Frage gestellt: I'm looking forward to play with everyone. Sunderland is known for great club. The Sunderland fans are amazing. Der Bruder hat wirklich überhaupt keine Ahnung,
wo er überhaupt nicht wohin gegangen ist.
Er hat den Geldsack gesehen.
Dachte einfach nur Premier League, geil, Alter, let's go.
Nochmal, vom Vizemeister mit einem Meistertitel im Gepäck zum Premier League Aufsteiger. Ja, mein Gott, erzählen wir euch kein Geheimnis, wenn du das nicht wegen der sportlichen Perspektive machst. Der will halt nochmal einmal zurück in die Premier League, der sahnt dann nochmal einmal ab. Und es ist ja auch eine sportliche Herausforderung.
Ist doch okay.
Es ist ein okayer Transfer.
Deswegen, aber für mich, die Bayern relativ unangefochten in diesem Jahr und ich hoffe, dass ich irgendwas jinxe und wir doch nochmal einen spannenden Meisterschaftskampf bekommen.
Ja.
Ich glaube nicht dran.
Ja, ich glaube halt auch nicht. So, für die Bundesliga wird es immer reichen, auch wenn der Kader natürlich extrem dünn ist. Ne? So, ich bin echt gespannt auf die letzten 9 Tage Transferfenster. Also,
ja, vor allem den Wanner haben sie jetzt auch noch verkauft. Ne?
Ja,
die dünnen einfach krank aus.
Haben sie ihn verkauft oder verliehen? Oder
ich glaube, verkauft für 15 Millionen. Was ich
ja.
Also Paul Wanner in allen Ehren, 15 Millionen für den finde ich auch extrem viel.
Ja, das stimmt. Musst du machen an der Stelle, wenn du es aus finanzieller Perspektive betrachtest.
So, und die 15 Millionen jetzt mal direkt an VfB überweisen, dann können wir hier... Nick, geh rüber.
Ja, ich finde es gut, dass wir uns jetzt auch darauf geeinigt haben, den komischen Nachnamen nicht mehr zu nennen. So, deswegen ist das schon vollkommen in Ordnung. Ja, ach, keine Ahnung, aber also, es zieht sich ja selbst sogar wieder bei diesem Transfer durch, dass die Bayern absolut keinen souveränen Eindruck auf dem Transfermarkt machen. Dann ist dann Max Eberl auf der Pressekonferenz und schießt dann in Richtung Paul Wanner.
So. Das habe ich mir auch. Also, ja, wer das nicht gesehen hat.
Du hast doch die Option, dass der wieder nach Hause kommt. Du hast doch die Option, dass er wiederkommt. Und dann wirfst du ihm erstmal mangelnden Willen vor, sich bei den Bayern durchzusetzen.
Vor allem, das war für mich nicht nur so ein bisschen auf einer Pressekonferenz dagegen schießen. Der hat den zerrissen einfach.
Ja.
Also, wenn ich Paul Wanner wäre, würde ich keinen Fuß mehr zu den Bayern setzen. Also, würde ich wahrscheinlich eh nicht machen, weil da die Spielpraxis eher so gegen Null geht.
Ja.
Aber wo ich mir so denke, ey, das ist ein junger Spieler, ein junger deutscher Zehner, wo du sagst, okay, also natürlich ist er aktuell noch nicht auf einem Niveau, wo er den Bayern weiterhelfen würde, aber was ist denn in 2-3 Jahren? Ganz ehrlich, Max Eberl hat sich in dieser Transferperiode wirklich nie mit rumbekleckert, sich da dann so hinzusetzen und dann nochmal gegen ein Eingewächs zu schießen, verstehe ich nicht wirklich, was da der Hintergedanke ist.
Ja, und es zieht sich ja komplett durch. So gefühlt bei jedem einzelnen Transfer musst du dir da wirklich die Frage stellen, was macht der Max Eberl da? Und es spiegelt sich ja auch einfach darin wieder, dass der FC Bayern an internationaler Strahlkraft auf dem Transfermarkt verloren hat. So, die haben deutlich eingebüßt. Früher, wenn der FC Bayern irgendwo angerufen hatte, dann war es sowieso für Spieler kaum eine Diskussion, ob man dazu sagt oder nicht. Und für deutsche Spieler schon gar nicht. Aber was ist denn jetzt mit dem Flo Wirtz? Ja, der spielt in Liverpool. Und was ist denn jetzt mit einem Christopher Nkunku? Der steht auch schon auf der Kippe. Nico Williams bleibt lieber in Bilbao, anstatt mit den Bayern um den Champions-League-Titel zu kämpfen. So. Und daran siehst du einfach, dass es auch für die Bayern schwieriger geworden ist. Und das ist, glaube ich, das Zeugnis, was sie von den letzten 5 Jahren unter Brazzo und Kahn und jetzt Eberl, Freund und Dresen bekommen.
Ja, und dann auch, ey, bei allem, ja, Hass ist wieder so ein großes Wort, aber ich bin kein großer Fan von Karl-Heinz Rummenigge und von Uli Hoeneß,
Die,
musst du dir ehrlich sagen, die hatten diesen Laden noch im Griff
und
seitdem schwimmt der da ganz schön und seitdem fehlen auch die wirklich großen Titel da in München. Aber gut, dann lassen wir die Bayern mal Bayern sein. Wer ist denn dann? Also was ist für dich ein Verein, der oben reinluschern kann, der jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie Dortmund oder Leverkusen heißt?
Ja gut, also Dortmund und Leverkusen sind natürlich da wieder mit im Rennen und Frankfurt ist tendenziell auch nicht schlechter geworden. Natürlich, sie haben Ekitike und Tuta verloren, aber mit Litz Doan kriegst du einen Perspektivspieler, mit Jonathan Burkhardt auch einen mit einer guten Aussicht, auch tendenziell mal einer für die Nationalmannschaft, wenn er dann verletzungsfrei bleibt. Und wir müssen natürlich in Richtung Leipzig schielen. So, die sind letztes Jahr 7. geworden, haben jetzt keine Dreifachbelastung. Die haben pur Fokus auf die Bundesliga. Der ewige Aufstieg von RB ist jetzt vorbei. So, der ewige Aufstieg, wo sie sich jedes Jahr effortless für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert haben und auch mal in Meisterschaftsgefilde gekommen sind. So, der ist es jetzt nicht mehr, aber das ist auch okay. So, ich glaube, es ist ein Entwicklungsschritt. Ich sage nicht mal, das ist ein Schritt zurück, sondern es ist halt ein Entwicklungsschritt. Und Sportsfreund Ole Werner in seiner Nahkamerade, hast du Lust, angeln zu gehen, Montur? Ich glaube schon, dass es ein spannendes Projekt werden kann für die kommenden Jahre. Auch wenn ich nicht glaube, dass Ole Werner die Saison überlebt. Das wird interessant. Ja, Frankfurt... Ich gehe, glaube ich, auf dieselbe Top 4 wie letztes Jahr. Das werden Frankfurt, Leverkusen und Dortmund. Aber Dortmund geht wieder auf 2.
Okay, also dann eine Saison, mit der BVB gut leben kann wahrscheinlich. Was, weil du letztes Jahr so gut warst, was meinen tollen Verein angeht?
Ich war wirklich gut, ne?
Warst extrem gut. Ja. Also der Pokalerfolg hat halt so ein bisschen deine Prognose für mich. Also,
ich habe nie über Pokal geredet.
Das stimmt, aber deswegen war deine Prognose mir in dem Fall egal. Ansonsten hättest du, wenn wir nur die Bundesliga hätten, einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Ja. Ich glaube, dass Stuttgart effortless an Freiburg und Mainz vorbeikommen wird. Nicht an Freiburg und Mainz, an Mainz und Bremen. So, ja. Bremen und Mainz, die letztes Jahr, glaube ich, 6. und 8. geworden sind, werden beide Probleme kriegen dieses Jahr. Und wenn Stuttgart so weitermacht, wie sie letztes Jahr gemacht haben, dann wird es halt effortless schon mal der 7. Platz. und dann bist du halt in diesem Kampf um Platz 6 drin. So, dann kannst du mal oben anklopfen. Ich glaube nicht, dass es jetzt für Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Leverkusen reichen wird. So, und dann sind schon die ersten 5 der Liga weg.
Ja.
Aber dahinter ist echt offen. Also ich glaube, Freiburg wird wieder eine okay, gute Saison spielen, wo auch immer das herkommt. So, weil da kam
einfach
jetzt
schon
auch
so mittlerweile Freiburger Grundvertrauen, dass man bei denen einfach drauf guckt und sagt, ja, die werden halt schon irgendwie wieder eine gute Saison spielen. Weil man es einfach so, letztes Jahr hättest du die Ausrede noch genommen, ja gut, Christian Streich weg, Julian Schuster als neuer Trainer da.
Aber
das hat aber
so
auch sofort funktioniert auf Anhieb. Und deswegen verstehe ich voll, wo es herkommt. Ich glaube trotzdem vielleicht, das wäre, und das ist jetzt wieder ein Hot-Take, oder das ist vielleicht ein kleiner Hot-Tag. Ich glaube, dass Freiburg das Team ist, das für mich mit Mainz da auf jeden Fall runterfliegen wird. Weil die haben mit Doan einen verloren, der sie letztes Jahr schon häufig auch gerettet hat. Ja, bei Mainz ist es genau dasselbe.
Ja, Cedilia ist auch weg. Also stimmt, Doan und Cedilia haben sie, dafür haben sie 26 Millionen kassiert. Das ist schon mal echt ganz
gutes
gut.
Geld und trotzdem ist es für so einen Verein, also ja, der braucht das Geld auch und trotzdem verliert der eben, der verliert einfach wichtige Power, der ihnen in der vergangenen Saison geholfen hat, Spiele zu gewinnen. Deswegen, wenn du mich fragen würdest, wer fällt da oben irgendwie so ein bisschen raus oder wer hat letzte Saison überperformt, und das ist auch kein Geheimnis, dann musst du die beiden nennen. Bei Mainz bin ich echt extrem gespannt. Hast du das hier mit dem Viper mitbekommen?
Ja, warte kurz, ich beende mal einmal kurz meinen Freiburg-Take, weil ihr kriegt noch von mir einen Kickbase-Geheimtipp. Yuito Suzuki kommt für 10 Millionen aus Brøndby, spielt Zehner und rechtes Mittelfeld. Letzte Saison 22 Spiele, meistens auf der 10 gemacht, 9 Tore, 4 Assists. Ist erstmal gute Statistik. Und ey, wenn der bei Freiburg einschlägt, dann kann der auf jeden Fall überperformen für seinen Marktwert. So, ich glaube schon, da kann es was geben. Aber ja, bei Mainz ist gerade schon, also da werden viele Probleme laut. Und das tut so einem Verein nicht gut.
Ja, vor allem, was ich nicht checke, also diese Viper-Story einmal aufgemacht, der wird ja so ein bisschen als Woltemade 2.0 gehandelt, weil er ein ähnlicher Spielertyp ist, ein bisschen kleiner, aber auch einfach so ein großer Neuner vorne, der auch einfach gut kicken kann.
Ja.
Mainzer Eingewächs, seit der 12 ist beim FSV. Und eigentlich jetzt so ein bisschen derjenige, der natürlich nach dem Transfer von Johnny Burkhardt in die Fußstapfen auch treten soll.
Ja.
Das Problem ist, der hat eine sehr, sehr gute U21 EM gespielt, hat wahrscheinlich auch einen Berater an seiner Seite, der ihm sagt, du, guck mal, da sind ein, zwei große Clubs auf dich aufmerksam geworden. Wäre nächstes Jahr ablösefrei, also die Mainzer wollen den Vertrag eigentlich verlängern. Das will der Viper jetzt nicht, weil er sagt, ich bin wahrscheinlich schon zu gut für Mainz.
Ja, da geht es ja auch vor allem darum, dass er ein bisschen zurückguckt und sagt, das war mir zu wenig Spielzeit. So, und Jonathan Burkhardt.
Ja, aber die würde er ja jetzt bekommen, das verstehe ich nicht.
Jein, Burkhardt war letztes Jahr krass viel verletzt. So die erste Saisonhälfte hat Burkhardt viel gefehlt. Und Nelson Viper über die gesamte Saison ist in 28 Mal eingesetzt worden und hat eine durchschnittliche Spielzeit von 38 Minuten gesammelt. Der ist im Schnitt nicht mal eine Halbzeit mit dabei.
Okay, aber also der Punkt, wo ich raus will, ich verstehe, wo du herkommst. Der Punkt, worauf ich raus will, ist, mich fuckt das auch so ab, und das ist für mich bei Woltemade das ähnliche Thema, diese Spieler, die eine halbe Saison wirklich mal gut sind und alle sofort denken, ja, okay, jetzt müssen sie sofort den nächsten Karriereschritt machen.
Ja.
Und ich sage, okay, ich gebe den Spielern da ihren Anteil, also schafft für mich den Beruf Spielerberater ab. Das sind wirklich nur Leute, die drauf gucken und sagen, ey, okay, mein Mandant in dem Fall hat jetzt einen guten Job gemacht, hat eine gute Phase gespielt, und bei Woltemade reden wir von einer halben Saison, bei Viper reden wir über also ein gutes U21-Turnier und ein paar gute Mainz-Spiele. Und instant soll das jetzt die nächsten großen Millionen sein, wo ich mir so denke, ey, spiel doch gerne noch ein, zwei Saisons bei Mainz, entwickel dich da, und dann wird das für deine Karriere wahrscheinlich der bessere Schritt sein, anstatt jetzt zu sagen, boah, ich glaube, ich bin bereit für den nächsten Schritt.
Ja, ich glaube, also Real Madrid, die haben ja jetzt auch schon bei Angelo Stiller angeklopft, ich bin ja quasi auch bereit.
So,
ja,
das fuckt mal nicht so ab, diese Denkweise.
Ja, absolut. So, und jeder, der da jetzt sagt, ja, okay, gut, aber die Spieler, die sollen sich auf Spielen konzentrieren und abseits gibt es da die Berater, ey, fair. Aber auf der anderen Seite, wenn so mal 60, 65 Millionen für Nick Woltemade gehandelt werden, glaubt ihr da wirklich, dass ein Spielerberater da seine 3.000 Euro netto im Monat verdient und damit glücklich ist?
Nein, der casht da doch auch aus.
Ja.
Wenn hier Kollege Danny Bachmann wirklich Nick Woltemade jetzt für 65, 70 Millionen an die Bayern verkauft, dann wird der auch erstmal für sich, und dann geht es auch schon bald an die Future Generations, weil der bekommt da, der wird auf jeden Fall mal siebenstellig bekommen.
Ja, also das sind Millionenbeträge, die dann auch an den Berater fließen. So, ich verstehe die Woltemade-Seite schon sehr krass. Also muss ich wirklich sagen, vor allem Das ist ja auch noch in der letzten Woche passiert, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben. Sorry, aber richtig affiges Verhalten von Stuttgart. Also, dass sie da...
Gehe ich 100% gegen, natürlich. Ja,
also...
Weil du für mich die Szenerie auch noch nicht so ganz... Also, das, na, was du gut. mir letzte Woche einmal kurz am Gang, auf dem Gang quasi erzählt hast, das, also, aber führ gerne nochmal aus.
Ich skizziere es mal einmal kurz, wie es für mich in der Außendarstellung gewirkt hat. Das Ding war durch. So, Stuttgart hat gesagt, nein, wir verkaufen nicht für 55 Millionen.
Ja.
Und die Bayern haben gesagt, okay, wir zahlen nicht mehr. Eine Woche später kommt das bockige Stuttgarter Kind zurück und sagt, yo, es muss bis zum Supercup geklärt sein. Bis zum Supercup wollten wir dieses Thema vom Tisch haben, wo ich mir dachte, das war doch schon vom Tisch. Die Bayern haben gesagt, die zahlen nicht so viel und damit ist durch. Stuttgart öffnet also wieder eine Tür für die Bayern. Die Bayern sagen, okay, wir legen nochmal nach. Wir legen 60 Millionen auf den Tisch und die Stuttgarter, das ist ja lächerlich, damit werden wir uns niemals abfinden. Ja, Bro, dann mach doch die Tür nicht auf. Die Bayern haben doch schon gesagt, was sie zahlen wollen und es ist doch klar, dass das sich zusammengeht. Aber sag mir gerne, was ich verpasse.
Ja, also dieses, dass das Thema zu war für die Bayern, stimmt einfach nicht. Das Thema war in den, also Medien öffentlich wirksam erstmal zugemacht, aber natürlich haben die sich, nachdem sie jetzt einen Kunku auch nicht bekommen, haben die sich damit jetzt auseinandergesetzt, dass sie wollte mal, die brauchen, die Bayern also, brauchen
steht
wollte
auf der Kippe, ne? Das wäre jetzt schon so ein Ding, was man im Podcast sagt, ja, passiert nicht und morgen steht es in der Bild,
ja.
So,
ja, ein Kunku wechselt. Stand Donnerstag, 13:12 Uhr, ne? Deswegen. Und dann finde ich's legitim, dass der VfB sagt, wir wollen auch irgendwann mal Klarheit für unseren Transfersommer haben, weil Spoiler Alert, wenn Woltemade wechselt, dann müsstest du...
Den kriegst du nicht ersetzt,
ja. Aber du müsstest ja zumindest irgendwie mal was machen nochmal. Deswegen finde ich es legitim zu sagen, ey, okay, bis zum Supercup wollen wir Klarheit haben. Für mich ist das Thema auch immer noch nicht durch. Ich glaube, dass die Bayern tatsächlich nochmal mit einem letzten Angebot kommen werden. Und wahrscheinlich wird's
Prognose, wechselt er noch?
Wenn die Bayern bereit sind, 70 Millionen zu zahlen, dann wechselt er, ja. Und ich glaube, die Bayern werden bereit sein, 70 Millionen zu zahlen.
Das finde ich so lächerlich. Also das ist wirklich, das sind Summen, da kann ich wirklich nur den Kopf drüber
natürlich, spielen, darüber müssen wir nicht reden. Dass 70, ja. Ich würde 70 Millionen für Woltemade mit Kuss annehmen. Ich hätte auch die 60 Millionen jetzt genommen.
100%.
Weil wir reden nochmal über einen Spieler, der hat in der Champions League kein einziges Spiel gemacht.
Ja.
Der hat eine halbe sehr gute Saison gespielt, das will ich gar nicht kleinreden.
Ja.
Ist ein absolut grandioses Talent. Aber der ist also noch keine 65 Millionen wert.
Ja, da auch mal Side-Story eingeschoben. Auch Transfermarkt, auch mit deutschem Club beteiligt. RB Leipzig wird sich ja sowas von krass ins Fäustchen lachen, ja, dass sie also Benjamin Šeško für 75 Millionen plus
Boni verkauft. Aber das ist halt andere Welt in England, ne?
Ja, aber guck dir doch mal bitte die letzte Saison an. Der hat über die Saison 13 Tore und 5 Assists. Das sind gute Zahlen. Das sind wirklich gute Zahlen.
Safe.
Es sind überragende Zahlen, wenn du für den SC Freiburg spielst. Aber bei Leipzig im Angriff, sorry. So, und die hatten ja jetzt letztes Jahr auch gut einen Lois Openda, mit ihm musste er sich die Spielzeit teilen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie da Großalternativen haben. So, und dann für 13 Tore und 5 Assists, 75 Millionen plus X. Ja, also halt die Fresse. Wirklich, da bin ich ja sowas von raus. Ich sag, Benjamin Šeško ist auf einem guten Weg. Der kann mal ein ganz großer werden. Und wenn er dann ein ganz großer ist, darf er auch gerne 75 Millionen kosten. Aber also das ist so lächerlich. Da bin ich aus allen Wolken gefallen.
Ich habe auch heute Morgen auf Twitter so eine Statistik gelesen. Jetzt wieder keine Gewähr auf 100%ige Richtigkeit. Die Premier League hat in dieser Transferperiode eine Milliarde quasi ausgegeben an Transfersummen. Die Bundesliga hat insgesamt einen Plus von 184 Millionen gemacht. Natürlich auch durch den Wirtsverkauf. Die Serie A, glaube ich, ein Plus von 48 Millionen. Die La Liga hat irgendwie 22 Millionen verloren. Aber worauf ich raus will, ja, das sind halt alles Top-Ligen in Europa. Die Premier League kann sich erlauben, eine Milliarde für Spieler auszugeben. Und alle anderen Ligen müssen irgendwie mit ihrem Geld haushalten. Und ja, jetzt kommt mir nicht mit dem Vergleich, dass die Premier League natürlich auch extrem viel Geld durch bessere Fernsehverträge macht. Die Lücke ist nicht so groß und deswegen kann ich, also über diese ganzen Premier League-Summen lache ich nur noch.
Also ich glaube, da widerspreche ich dir sogar, dass die Lücke nicht so groß ist, weil also ich glaube ja, der Premier League-Absteiger mehr Geld bekommt als der deutsche Meister. So mehr Fernsehgelder für den Absteiger.
Natürlich, aber die Lücke ist nicht 1 Milliarde zu 22 Millionen.
1 Milliarde zu 22 Millionen nicht, aber zu dem, was sie ausgegeben haben, weil du redest ja gerade nur über die Transferbilanz, oder? Also
ich rede über die ligaweite Transferbilanz.
Ja, und die Premier League, da zählst du ja nicht die Bilanz mit rein. So, das ist ja nur, sie haben 1 Milliarde ausgegeben. Das ist ja schon ein bisschen geframed dann jetzt in die Richtung.
Natürlich ist es geframed, ja, aber ich finde, der Punkt bleibt derselbe zu sagen, dass eine Liga hingeht oder dass ein Club wie Manchester United hingehen kann. 75 Millionen für Benjamin Šeško, der wie du gesagt hast, ja, ey, Talent
ist auf dem guten Weg.
Da sind wir ja einer Meinung zu sagen, es ist fernab von Gut und Böse.
Ja, ja, absolut. Aber mein Gott, da darfst du dich aus Bundesliga-Perspektive zumindest in erster Instanz dann freuen, dass du sagst, okay, gut, wenigstens kriegen wir dann ein Stück vom Kuchen ab. Ja. Wenn du es weiterspinnst, ja, das System wird noch weiter aufgeblasen, die Bundesliga wird noch weiter aufgeblasen, hat sehr, sehr viele negative, nachhaltige Effekte, die ich sehr gerne vermieden hätte, aber don't hate the player, hate the game. So, es ist inzwischen so geworden und da muss man sich dann leider mit abfinden. Ja, aber gut, dann sind wir uns oben ja relativ einig. Sind wir uns unten auch einig? Ich habe zwei klare Absteiger.
Oh, da bin ich schon mal, da sind wir uns nicht einig. Ich finde es krass, dass man in der Liga zwei klare Absteiger haben kann. Aber erzähl mal.
Heidenheim und St. Pauli. Also St. Pauli hat es letztes Jahr schon wahnsinnig schwer und auf dem Transfermarkt ist was passiert, aber für Pauli nur Negatives. Du hast Zart verloren, du hast Eggestein verloren, du hast Bukalfa verloren, du hast Treu verloren. So, und dafür konntest du nicht wirklich nachrüsten. Es kommen Spieler nach, die sind eine Wette. Luis Oppi, letztes Jahr in Bielefeld, okay Saison gespielt. Ist jetzt, glaube ich, kein Klassenerhaltstransfer. Joel Fujita kommt aus Belgien, kenne ich nicht, keine Ahnung.
Digga, du erzählst mir gerade von Transfers, die habe ich diesen Sommer noch nicht gehört.
Ja, aber es ist halt, die haben vier Stammspieler verloren und füllen auf. Ja. Und das nach einer schwierigen Saison wird unfassbar schwer. Und bei Heidenheim ist einfach absolut gar nichts passiert. Die gehen mit derselben Truppe ran, mit der sie letztes Jahr Relegation gespielt haben. Von unten kommen der HSV und Köln hoch, die gute Arbeit gemacht haben auf dem Transfermarkt. Heidenheim und Pauli.
Aber dann glaubst du, diesen HSV und Köln-Hype, den nimmst du mit? Weil das finde ich auch für mich, ich höre Bundesliga-Prognosen, die erzählen mir, dass der HSV und Köln beide einstellig landen. Beide.
Ja, Bullshit.
Wo ich mir so denke, Freunde, habt ihr vergangenes Wochenende Pokal gesehen? Also nochmal, ich will jetzt nicht eine Leistung von zwei Aufsteigern an einem Pokalspiel festmachen, aber für mich
Kann man auch nicht. Also so ein Pokalspiel jetzt als Prognose für die gesamte Saison ist echt wahnsinnig schwierig und erste Runde Pokal ist auch echt eine taffe Aufgabe.
Kann man auch mal gegen Cottbus verlieren.
Man weiß auch immer nicht, was da kommt.
Aber ich finde es trotzdem schon irgendwie sehr, sehr ähnlich, dass sich beide gegen, also HSV gegen Pirmasens und Köln gegen Regensburg extrem mühen. Beide wirklich quasi die Nachspielzeit brauchen, um irgendwie in diesem Wettbewerb zu bleiben und sich auch spielerisch, ich habe mir Highlights von beiden Spielen angeguckt, weil ich eben auf der anderen Seite stehe, ich bin extrem skeptisch, sowohl beim HSV als auch beim 1. FC Köln und ich fühle diesen ganzen Hype und ich fühle diesen ganzen, ey, zwei Traditionsclubs wieder zurück in der Liga, aber du sagst jetzt, sie haben gute Transfer gemacht, ich gucke mir diesen Kader an und denke so, okay, also für mich ist das jetzt nicht irgendwie ein einstelliger Tabellenplatz, was ja auch gar nicht das Ziel ist oder gar nicht die Zielsetzung ist. Aber also mich würde es wundern, wenn beide da irgendwie in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Weil für mich sind das klassische Clubs, die natürlich mit einer Wahnsinns-Fanpower da hochkommen aus der zweiten Liga, die aber sportlich für mich immer noch in der zweiten Liga verankert sind.
Boah, weiß ich gar nicht. Ich finde sogar, in diesem grauen Mittelfeld hat der HSV eine der spannendsten Offensiven der Liga. So, weil die letzten Jahre, wie Robert Glatzel ja sowieso schon in Liga 2 hochgelobt wurde, war ja irre. Hamburg versucht nicht mehr ganz so offensiven Fußball zu spielen dieses Jahr wie die letzten Jahre, was ihnen, glaube ich, auch gut tut.
Können sie auch nicht, weil damit werden sie in der Bundesliga auf die Fresse fliegen.
Beweisstück Holstein Kiel. So, die haben es letztes Jahr probiert und sind 18. geworden und runtergegangen. Ja. Aber beim HSV, Yusuf Paulsen, gutes Puzzlestück für die Offensive. Dann hast du einen Jean-Luc Dompé. Der Königsdörfer-Transfer ist aufgrund eines geplatzten Medizinchecks durchgefallen oder eines durchgefallenen Medizinchecks geplatzt, so rum. Robert Glatzel, Jean-Luc Dompé. Also es sind drei, vier Jungs dabei, die, glaube ich, da zumindest mal besser als Gladbach, besser als Bremen, besser als Hoffenheim sind. So, und deswegen, glaube ich, so 13 bis 10 ist für beide Teams drin.
Ich fühle den Trick mit der Offensive. Ich finde den HSV-Offensive auch okay. Womit hat St. Pauli die Klasse gehalten? Mit einer verfickt guten Defensive. Ja, weißt du, wie ich meine? Und da gucke ich gerade bei Absteigern oder Aufsteigern in dem Fall immer eher drauf und sage, deswegen macht mir Heidenheim auch, also finde ich es okay, weil ich glaube, dass die dann schon auch irgendwie wieder schaffen, irgendwie so dieses Defensivbollwerk zu sein und jetzt nicht irgendwie, weil dass der HSV offensiven Hurra-Fußball spielen kann, das haben wir auch in der zweiten Liga immer wieder gesehen. Die haben sich dann aber halt auch gegen Paderborn und Braunschweig zu Hause irgendwie drei, vier Dinge einschenken lassen.
Die haben sich auch komplett selbst reingelegt.
Und deswegen aber sowas wird ja in der Bundesliga noch viel, viel krasser bestraft. Ja, deswegen bin ich derjenige, wenn du mich fragst, ich verstehe den Take, wo du herkommst und sagst, Heidenheim, die sind letzte Saison eigentlich nur drin geblieben, weil sie einfach zwei Mannschaften schlechter waren. Und St. Pauli, die hatten jetzt so diese erste Wow-Saison, wobei ich ich finde, also gut, ich finde St. Pauli auch einfach geil, so vom Ansatz.
Ist halt wieder klassisches, schwieriges zweites Jahr, ne? Ja. Ich weiß, ich bin der erste Hater, der sich dagegen wehrt, gegen dieses klassische zweite Jahr. Aber es ist schon, die haben viele Leistungsträger verloren. Letzte Saison finde ich auch schon echt nicht souverän gewirkt. So bis zum 32. Spieltag war es ja noch knapp. Also die haben sich erst relativ spät dann auch
befreit. Wobei, das ist für einen Aufsteiger ist das mehr als okay.
Aber das sagt schon voraus, wenn da nicht groß was passiert auf dem Transfermarkt, dann wird es im zweiten Jahr schon auch einfach noch enorm viel schwerer. Ich glaube nicht dran, muss ich sagen.
Ich nenne dir jetzt noch keinen Absteiger. Ich sag, wir kriegen einen langweiligen Meisterschaftskampf, aber wir kriegen einen geilen Abstiegskampf.
Wer ist noch drin?
Im Abstiegskampf?
Ja.
Normalerweise müsste ich Augsburg sagen.
Ja, aber dies ja nicht. Ich bin
kein großer Sandro Wagner Cheftrainer-Fan, sage ich, wie es ist. Auch das wird mir zu sehr hochgehypt. Und dann habe ich, also gut, jetzt erzähle ich, glaube ich, dass Union natürlich eine schlechte Saison spielt und die werden am ersten Spieltag 3-0 gegen den VfB gewinnen.
Ja.
Aber bei Union Berlin, da graust es mir auch.
Ein Transfer, der bei Union raussticht, ist für mich Derek Köhn, Linksverteidiger. Bis vor zwei Saisons, glaube ich, noch bei 96.
Freut mich für dich, aber ein Linksverteidiger macht dich nicht automatisch zu einem besseren Team.
Nö, das stimmt, aber ich glaube schon. Die haben ja auch Jong vom VfB geholt. Ilic kommt aus Lille als Laie, Oliver Berg von Bremen. Die sollen vorne alles ein bisschen stabilisieren. Ja, ich glaube schon, dass das wird. Also dafür gibt es einfach, es gibt ein paar Teams, die sind schlechter. So, und,
ich sage ja nicht, dass Union absteigt, aber für mich ist das ein Verein, der auch auf jeden Fall nach unten... Also wenn du mich jetzt gefragt hast, welcher Verein muss da noch irgendwie nach unten gucken, glaube ich, dass Union da auch auf jeden Fall wieder eine harte Zeit haben wird.
Ich werf Gladbach noch mit rein. Also ich glaube, Borussia Mönchengladbach nach der ganzen Don Rollo-Affäre diesen Sommer...
Julian Weigel wird die nach oben schießen.
Der ist vom Absprung in die Wüste.
Ja, der wird da bleiben und wird Don Rollo in die... Julian Weigel wird Don Rollo ins europäische Geschäft schießen.
Auf keinen Fall. Also Julian Weigel ist gerade erstmal als Kapitän degradiert worden und
Fehlentscheidung.
Im Pokal nur auf die Bank gesetzt worden, steht jetzt vor dem Absprung. Alles, was aus Gladbach gerade laut wird, sind Probleme. Du hast Itakura verloren, deinen Abwehrchef. Du hast Alassane Plea verloren. Leiner und Schwanschader sind noch für die Breite im Kader weg. Es kommen neu dazu Machino aus Kiel, Kastrop aus Nürnberg und Tabakovic von Hoffenheim. Ich sag ehrlich, also Tabakovic mit Hoffenheim letztes Jahr 15. geworden. Das sind nicht die Transfers, die dich wieder oben ranbringen. Gladbach wird Probleme haben dieses Jahr.
Okay, also dann haben wir unsere zwei Chaos-Clubs aus Gladbach und aus Köpenick.
Na, mein Chaos-Club wird auch Bremen werden.
Einfach nur eine Chaos-Saison bei Bengt. Wer hat denn noch?
Wolfsburg, auch schwer. Aber also,
bei Bengt haben alle Clubs einfach nur eine schwere Zeit.
Mein Hot-Take für die Saison, Bremen wird 16. Bremen geht in die Relegation, weil... Horst Steffen, ich muss auch nochmal mein Elversberg-Take revidieren, weil ich mich jetzt mal ein bisschen mit dem Transfermarkt beschäftigt habe und Elversberg krass ausverkauft hatte. Die haben Leistungsträger verloren, die haben Trainer verloren. So, das wird nichts mit dem Aufstieg. Aber Horst Steffen jetzt an der Seitenlinie bei Werder Bremen, da war jetzt die letzten 6 Jahre in Elversberg unterwegs, hatte eine erfolgreiche Zeit mit denen, aber Bundesliga ist einfach nochmal ein anderer Schlag. Und auch da auf dem Transfermarkt echt wenig passiert. Die haben einen Bangula aus Juve geholt für 10 Millionen, ist ein Flügelstürmer. Und das war's auch. Also das ist schon, es ist eine Wette, aber ich habe heute Morgen auch mal meine Tipps für die Bundesliga-Saison abgegeben, auch so Trainerwechsel und so. Ich sag Bremen erster Trainerwechsel.
Okay, das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, wobei ich bin einfach auch großer Horst Steffen-Fan, weil der war noch vor seiner Zeit in Elversberg, war der mal zu Drittliga-Zeiten damals noch Trainer bei den Stuttgarter Kickers und damals fand ich den auch immer schon extrem, extrem geil und konnte was mit dem anfangen, deswegen bin ich eigentlich...
Erste Profistation ist häufig trotzdem schon echt schwer.
Ja, Elversberg ist auch Profistation.
Ja, erste Bundesliga-Station, sag ich so rum, hast du recht. Ja, aber also ich sag, Bremen kann schon, also wenn die oben mitspielen oder wenn die nicht mit dem Abstieg mitspielen, ist es für mich eine gute Saison für Bremen. Ja, also sowieso, ja. Wenn die 12 plus landen, dann haben sie was geleistet, aber ich glaube nicht dran. Fairerweise habe ich auch letztes Jahr nicht an den 8. Platz geglaubt, aber dieses Jahr, überzeugt mich noch nicht. Also Bremen Relegation.
Okay, ich bin mal gespannt. Wir machen das, also wir müssen wirklich mal ein Fazit ziehen, weil aktuell, das hört ihr ja raus, Bengt hat sich extrem reingegrindet, also auch so mit Neuzugängen und Abgängen. Ich habe das so ein bisschen jetzt aus dem Bauch heraus gemacht und dann bin ich mal gespannt, ob mein Gefühl mich einfach liegen lässt oder ob es sich mal wieder lohnt, reinzugrinden, weil das ist auch die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir haben schon mal hinter der Kamera, hinter dem Mikrofon drüber diskutiert. Es wurde gedraftet in der Fantasy League.
Ja, in unserer Fantasy Liga. ich frage dich jetzt einfach on air. Wir haben ja immer einmal in der Gruppe besprochen, 10er Einsatz, das finde ich fein, oder? Also für so einen 10er.
Extrem
so
fein, finde ich geile Idee.
Und, also, weil der Gewinner kriegt dann ein Jersey.
Genau, der darf sich dann quasi ein Jersey aussuchen. Ja. Es wurde gedraftet in unserer Fantasy League und ich machte auch keinen Hehl draus. Ich habe quasi einen Computer so ein bisschen für mich draften lassen. Oder?
Oh mein Gott.
Also quasi okay. Das genommen, was mir so vorgeschlagen wurde. Aber es gab ja auch ein, zwei bei uns in der Liga, die sind richtig reingegangen, sind richtig reingegrindet und haben dann so Mock-Drafts gemacht und halt auch den ein oder anderen Risky-Pick genommen.
Ich glaube, du hast gerade schon viele Begriffe gedroppt, die vielen Leuten nichts sagen. Also ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen Draft-System erklären. Du hast quasi 14 Picks, die du machen kannst und... Dann gibt es zwei Systeme. Entweder ist immer von, wir sind 10 Spieler, 1 bis 10.
So tief musst du gar nicht reingehen. So tief, ich würde
aber nur mal einmal grundsätzlich erklärt. So, und dann pickt jeder einen Spieler.
Genau.
Aber der Computer sagt dir natürlich auch, welcher Spieler jetzt Sinn machen würde. So, der hat eine Reihenfolge, wie viele Punkte für die jeweiligen Spieler in der Saison vorhergesagt sind. Ist natürlich auch ein bisschen ins Blaue geraten, ein bisschen datenbasiert, ein bisschen expertenbasiert. Und anhand dessen erstellt er eine Reihenfolge. Und wenn du immer den obersten pickst, dann hast du tendenziell
nicht so viel falsch.
Den Besten, der gerade in deiner, an deiner Draft-Position dran ist.
Das habe ich gemacht.
Ja.
Also, oder quasi
ist
gemacht.
Ist okay.
Genau, das ist der normale Weg. Und jetzt aber nochmal, um den Weg von 1, 2, also Fachmännern bei uns dann quasi in der Liga zu skizzieren. Die setzen sich halt vorher hin und also scouten wirklich jeden Spieler auf. Natürlich mögliche Gegner, aber dann natürlich auch mögliche Saisonentwicklungen. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, quasi einen Mock-Draft durchzuführen, also quasi einen Draft zu simulieren, um dann mal so zu gucken, ja, wer ist denn an welcher Stelle noch verfügbar. Und das habe ich hier schon gesagt, finde ich wirklich interessant, weil bei uns in der Liga spielen mit ich, Jona, Eve, also die wirklich absolut keine Ahnung von NFL Fantasy haben, die das alle zum ersten Mal machen, aber halt auch, ich weiß die Namen jetzt noch nicht, ich werde sie über die Saison kennenlernen, Leute, die das schon ein paar Jahre machen und auch wirklich erfolgreich machen.
Robin, Pascal, Felix sind da so welche.
Sehr gut.
Felix Hammes kennt ihr dann zum Beispiel. Aber ja, genau. Die Namen werdet ihr vielleicht noch ein, zwei Mal hören über die Saison. Deswegen ist okay. Die dürft ihr jetzt auch mal kennenlernen, unsere Draft League. Unsere
deswegen bin ich extrem gespannt, welcher Weg sich da, also ob es sich auszahlt, quasi so zu schwitzen und quasi halt zu denken, man wäre schlauer als der Computer.
Beim Draft nicht, so, weil beim Draft zu viel Unerwartetes passiert. Ja. So ein Jona geht dann in Runde 4 auf Kicker und in Runde 5 auch nochmal auf Kicker.
Matt Gay und Sam Ficken werden eine kranke Saison spielen für Jona Camps Team.
Ja. Also wirklich, der geht auf Name. Eve dann zwischendrin einmal bei den Kickern bis ans Ende vom Feld gescrollt und den letzten Kicker genommen, den er gefunden hat. Der hatte 2023 sein letztes Team in der NFL, ist glaube ich zwei, dreimal durch irgendwelche Preseasons durchgereicht worden, aber hat nie in einem Spiel vor einen Ball getreten und den hatte Eve kurzzeitig im Team. Das war,
ich fand auch gut hier, Eve gut. Wollte den einen, der jetzt auch an 1 gedraftet worden ist quasi, ich glaube Cam Ward heißt der, wollte er haben, weil er ein geiles TikTok-Edit von ihm gesehen hat.
Ja.
So suchen Eve und Co. seine Spiele aus.
Ja, das stimmt, aber da gibt es einige Spieler, die er haben wollte. Aber auf der anderen Seite, so, das sind halt Dinge, die kannst du in einem Mock-Draft nicht simulieren.
Da
kannst du wirklich nicht davon ausgehen, ja okay, dann kriege ich in Runde 6 vielleicht noch Jalen Waddle, weil dann der und der und der gepickt wurde. Ja, Pustekuchen, Jona hat gerade Sam Ficken gedraftet, weil er den Nachnamen geil fand.
Nee, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch kein Geheimnis, ich habe mich ja die letzten Jahre so ein bisschen eher von der NFL abgewandt, was heißt abgewandt, einfach nicht mehr so viel geguckt.
Ja.
Ich glaube, das kommt jetzt schon wieder. Also ich habe richtig Lust, durch dieses Draft-System da jetzt quasi dann auch nochmal mit einem anderen. Und das ist ja dasselbe wie hier auf der GBT, ne? Also du verfolgst die Spiele anders, wenn du irgendwie fantasy-technisch involviert bist und deswegen freue ich mich echt darauf.
Ja, aber dahingehend nochmal, es zahlt sich nicht zwingend beim Draft aus, aber über die Saison hinweg schon. Weil du kannst ja
weil
auch
du dann quasi Trades machst und dann merkst, okay, ey, der ist es nicht und dann probiere ich nochmal, okay. Ja,
du kannst halt noch traden, du kannst noch
Ich habe ein erstes ehrenloses Trade-Angebot, das weiß ich ja, von Finn habe ich ein erstes ehrenloses Trade-Angebot bekommen. Ich habe Lamar Jackson relativ früh getradet, obwohl mir gesagt worden ist, dass ich nicht so früh einen Quarterback nehmen soll, aber Lamar Jackson, ich finde den einfach geil, auch geil zum Gucken. Und der wollte mir irgendwie so einen Running Back und Kyler Murray dafür geben, habe ich ihm erstmal auch geschrieben, Bruder, du denkst, ich bin Neuling, aber ich lasse mich von dir nicht übers Ohr legen.
Ja, das stimmt. Nee, ich habe auch schon ein, zwei Trade-Angebote bekommen. Und das Geile ist auch, also das sind dann halt auch die Experten, die dann schon tief reingegangen sind. Du kriegst gerade nur Trade-Angebote von Leuten, die echt tief drinstecken. So, und einer wollte dann, wen wollte er haben? Ich glaube, T. Higgins wollte er. Oder ja. Derrick Henry, mein Running Back von den Ravens. So. Und da sage ich aber auch, ja, nee, also mein Team ist erstmal 4 Wochen untradable. So, ich habe die ja schon gepickt, weil ich die geil finde. So, und ich muss auch sagen, ich habe ein echt geiles Team. Josh Jacobs von den Packers, Jordan Love von den Packers. Ich habe Jaden Reed noch von den Packers dazu.
Du hast Aaron Rodgers bekommen.
Aaron Rodgers
habe ich jetzt natürlich. Was hättest du gemacht, wenn ich dir Aaron Rodgers, weil der bleibt, Aaron Rodgers bleibt ewig da. Das ist dann irgendwie halt so dein zweiter Quarterback, mit dem du gehen wirst. Was hättest du gemacht, also wärst du bereit gewesen für Aaron Rodgers zu traden, wenn ich ihn dir jetzt weggeschnappt hätte?
Nichts Hohes, aber möglicherweise. Okay. Schon, weil ich habe auch um 2 Picks DK Metcalf verpasst. So, und da habe ich auch extrem drauf gegeiert, weil DK Metcalf ist zu den Steelers gewechselt und ich glaube noch dran, dass die Connection Rodgers-Metcalf funktionieren wird. So, und wenn ich Metcalf bekommen hätte, wäre ich sehr zufrieden damit gewesen, nicht auf Aaron Rodgers zu gehen. Weil dann gucke ich ja trotzdem drauf, A-Rod, komm, schmeiß die Hail Mary, DK, geh in die Endzone. So, dann guckst du ja schon auf genau diese Connection.
Safe.
Aber so war es dann schon ein bisschen schwieriger. Und deswegen war es extrem wichtig, dass ich A-Rod genommen habe. Aber ich sag auch, ich bin so zufrieden mit meinem Team. T. Higgins, mein erster Wide Receiver, ist bei den Cincinnati Bengals und ich glaube, der wird die Saison seines Lebens spielen. Also Joe Burrow wird da wirklich full on hingehen. Derrick Henry habe ich mit dabei. Ich habe Jordan Love mit dabei. Ich habe ein geiles Team. Ich habe die beste Defense der Liga. Ich habe die Eagles Defense mir genommen. Ich glaube, mein Kicker ist ausbaufähig, aber es war mir auch egal. Also Kicker ist, glaube ich, wirklich... Da machst du jetzt auch nicht den riesen Move mit, ne? Wenn du einen guten Kicker hast, ist es nett, aber auch nicht mehr.
Um das nochmal zu skizzieren, Bengt hat extrem Bock, ich habe auch natürlich extrem Bock, ich fand aber schon auch, weil wir haben quasi so ein Draft-System gespielt, wo du immer 2 Stunden Zeit hattest zu picken, also wir haben uns jetzt nicht alle zusammen telefoniert und dann quasi das an einem Abend durchgezogen, sondern haben das halt über so ein paar Tage gestreckt und das
war auch gut,
war sehr, sehr gut, aber das ist quasi letzte Woche hier während GBT 1 in Berlin vonstatten gegangen und es sind Interaktionen dabei entstanden, ich habe das so geliebt, mit Jona und Yves dann da am Tisch zu sitzen und sagen, ey Yves, du musst picken, ne? Und dann scrollt Yves auf seiner Liste rum. Ich glaube, ich nehme jetzt hier Jake Variety. Noch nie gehört, aber der wird einen guten Job machen. Und das war dann immer, es war eine geile Interaktion, wenn du so rumgegangen bist und so, ey, good pick. Oder du dann auch quasi gekommen bist, so, ey, ja Mann, ich habe Josh Jacobs bekommen, weißt du?
Ja,
das fand ich schon echt geil. Und ich glaube wirklich, dass man dadurch, oder dass ich dadurch diese Saison auch echt extrem viel mehr Bock bekomme, in der Welt zu gucken.
Ja, und wenn du tatsächlich dich Richtung Düsseldorf orientierst, dann wir werden auf jeden Fall sehr viel zusammen gucken.
Oh ja, das glaube ich auch.
Winter. Ein paar von den Jungs kommen auch aus Köln, so, dann fährt man mal darüber. Wird geil. Es wird eine richtig, richtig geile NFL-Saison und dadurch hat man jetzt auch einfach schon immens Bock auf die Saison. Also ich freue mich sehr drauf. Strafe haben wir auch festgelegt, weil die Saison ist dann ja so im Januar vorbei und zwischen Ende der Season und Super Bowl muss derjenige Eisbaden gehen, der verloren hat, also der auf dem letzten Platz landet. Darf sich aussuchen, ob er was anhat oder wie Gott ihn schuf. Kann witzig werden.
Was ist denn aber anhaben? Reden wir dann von Boxershort oder?
Ja.
Weil also, mehr will ich ja auch nicht anhaben. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn.
Neoprenanzug darfst du nicht anziehen. Nee. So, das ist, das versteht sich ja von selbst. Aber ja, muss auch sagen, sehr geil. Freut mich enorm drauf. Weil ich aber auch richtig happy mit meinem Team bin. Also muss sagen.
Ach echt, hast du noch überhaupt nicht erzählt, dass du happy mit deinem Team bist.
Das ist aber halt auch geil, weil ich kann damit auch 7. werden. Ist mir egal, weil ich habe dann Spaß beim Gucken. Und das für nur einen 10er. Das ist der beste 10er der Saison.
Ja, das hatte auch mal ein anderer Streamdienst als Claim. Gut, okay, dann lassen wir NFL sein. Ich bekomme langsam Hunger und muss auch gleich wieder arbeiten.
Ja.
Weil die Quali steht in den Startlöchern für Berlin 2.
Yes. Und ich hoffe, ihr auch. Das heißt, wir würden uns dann hier sehen am Wochenende. Es wird ein richtig schönes Wochenende. Wettertechnisch ein bisschen kälter als letztes Wochenende, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ja, ich denke, kann ein sehr, sehr geiler Saisonabschluss werden mit der German Beach Tour. Und dann kommen wir jetzt wieder in den Rhythmus rein. Machen wir jetzt wöchentlich.
Ja, Timmendorf könnte halt nochmal ein Stopper sein, ne?
Ja, also nächste Woche funktioniert auf jeden Fall. Ja. Vor Timmendorf. Erwartet mal keine Folge. Wenn eine kommt, versteht sie als Bonus. Aber nächste Woche machen wir dann vielleicht auch schon ein bisschen Outlook für Timmendorf.
Ja,
ja. Und
Basketball-WM steht auch an. Das machen wir nächste Woche auch.
Okay, na, sehr gut. Da muss ich natürlich noch tief reingrinden.
EM. Habe ich WM gesagt? Basketball, EM natürlich.
Ja, okay. Ja, Mist. Ich habe mich jetzt auf EM vorbereitet. Scheiße. Naja, okay. Gut, dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Aber... jetzt kann ich ja gar nichts mehr über LeBron sagen. Naja, in dem Sinne, macht euch eine schöne Woche und wir sehen uns in Berlin. Ciao, ciao.
LeBron James.
LeBron! Ja.